DW Menschen und Märkte.
Hongkong in der Rezession. Proteste haben große Auswirkungen auf die Wirtschaft. Mehr Rohstoffabbau in Deutschland geplant. Streit um Lithiumabbau in Südamerika. Und Nerd oder nervig? Tesla-Chef Elon Musk. Das sind unsere Themen. Am Mikrofon begrüßt Sie Klaus Ulrich. Seit mehr als 5 Monaten demonstrieren die Menschen in Hongkong nun gegen die Regierung der autonom verwalteten Stadt. Die Proteste werden immer gewalttätiger. Viele Touristen sind deshalb abgeschreckt und auch Geschäftsleute kommen weniger in die chinesische Sonderverwaltungsregion. Die Folge, die Binnennachfrage sinkt. Dazu kommt, dass sich das Wirtschaftswachstum in Festlandchina verlangsamt. Nachdem die Wirtschaftsleistung 2 Quartale in Folge geschrumpft ist, befindet sich Hongkong nun offiziell in einer Rezession. Zum ersten Mal seit der weltweiten Wirtschafts- und Finanzkrise vor 10 Jahren.
Eine belebte Straße im Stadtteil Sai Ying Pun im Westen von Hongkong Island. Dicht gedrängt befindet sich hier Laden an Laden. Die meisten verkaufen getrocknete Fischwaren. Darunter die teuren Haifischflossen. Ein Produkt, das besonders bei Festlandchinesen beliebt ist. Doch die kommen kaum noch, beschwert sich eine Verkäuferin, die einen dieser Läden betreibt. Sie ist vor Jahren aus Festlandchina nach Hongkong gezogen. Ihren Namen will sie nicht nennen. Das geht schon lange so. Das sieht man ja auch im Fernsehen. Die Geschäfte laufen sehr schlecht. Wir machen nur noch wenig Umsatz. Kostendeckend ist das nicht. Das liegt an den Protesten. Wenn die aufhören, würde es wieder besser werden. Jetzt wird jeden Tag, jede Woche protestiert. Wir wissen nicht, was wir tun sollen. Nicht nur Festlandchinesen bleiben aus, auch ausländische Gäste kommen deutlich weniger. In den vergangenen Monaten sind bis zu 40% weniger Touristen nach Hongkong gekommen, jeweils im Vergleich zum Vorjahresmonat. Hotels sind in der ehemaligen britischen Kolonie derzeit so günstig wie lange nicht mehr. Der Einzelhandel verzeichnet einen Rückgang von etwa jeweils 20% in den vergangenen Monaten im Vergleich zu den Vorjahreszeiträumen. Besonders stark ist das Minus bei Luxusgütern. Nachdem die Wirtschaftsleistung in Hongkong im 2. und 3. Quartal geschrumpft ist, befindet sich die chinesische Sonderverwaltungsregion offiziell in der Rezession. Zum ersten Mal seit der weltweiten Wirtschafts- und Finanzkrise vor rund 10 Jahren. Und der Ausblick ist nicht gut. Das machte Regierungschefin Carrie Lam bereits vor 2 Wochen deutlich. Es ist äußerst wahrscheinlich, dass wir auch für das gesamte Jahr 2019 in eine Rezession rutschen werden. Das heißt, wir werden unser Wachstumsziel von 0-1% nicht erreichen. Die Lage ist äußerst ernst. Dass die Lage ernst ist, spüren auch deutsche Unternehmen in Hongkong. Auswirkungen aufs Geschäft hat das bislang aber kaum.
Die schlechte Stimmung hier in der Stadt, die eben von Sorge geprägt ist, wie es weitergeht, schlägt sich noch nicht in den Zahlen wieder.
Wolfgang Niedermark leitet die Deutsche Außenhandelskammer in der chinesischen Sonderverwaltungsregion. Er erklärt, deutsche Unternehmen nutzen Hongkong vor allem dazu, um in andere asiatische Märkte zu verkaufen, hängen also nicht so sehr an der Binnennachfrage.
Wer also Maschinen kauft von einem mittelständischen Industriehersteller aus Deutschland, und in Bangladesch sitzt, in Vietnam, in Pakistan oder in Philippinen oder eben auch in China, der kauft die Maschine weiterhin und das wird weiterhin über Hongkong abgewickelt und das läuft weiterhin störungsarm.
Hongkong galt lange Zeit als perfekter Standort, um asiatische Märkte zu bedienen. Gute Infrastruktur, Rechtsstaatlichkeit, schnelles, unzensiertes Internet und wenig Korruption haben auch viele deutsche Unternehmen in die autonom verwaltete Stadt gelockt. Wolfgang Niedermark von der Außenhandelskammer macht sich allerdings Sorgen, dass dieses gute Image Schaden nehmen könnte, sollten die Proteste in der Stadt weitergehen.
Diese allgemeine Perfektion Hongkongs, die geht halt verloren im öffentlichen Nahverkehr, bei den Flügen, bei Lieferungen. Und das sind wir eben hier nicht gewöhnt. Und genauso wie die ganze Gesellschaft nicht auf Gewalt reagieren kann und da nicht mit umgehen kann, kann die Geschäftswelt hier, reibt sich verwundert die Augen, was ist denn mit unserem perfekten Hongkong los?
Ein Beitrag von Benjamin Eisel war das. Die Bundesregierung plant, in Deutschland künftig mehr Rohstoffe abzubauen. Das geht aus einem Entwurf der sogenannten Rohstoffstrategie hervor, der derzeit zwischen den Ministerien abgestimmt wird und der dem NDR vorliegt. Einzelheiten von Elisabeth Weidt.
Ausschusssitzung im Bundestag. Das Thema E-Mobilität und Rohstoffe. Matthias Wachter vom Bundesverband der deutschen Industrie ist neben einem Wissenschaftler und Nichtregierungsorganisationen als Experte geladen. In der Fragerunde macht er deutlich, dass die Verkehrs- und Energiewende auch eine Wende in der Rohstoffpolitik erfordert. Nicht nur in Deutschland.
Die Anbieter von Rohstoffen, also die Bergbaukonzerne und Minen, sitzen heute am längeren Hebel, weil es mehr Nachfrage nach den Rohstoffen gibt. Und das führt zu Herausforderungen auf Unternehmensseite, auch in der Weiterverarbeitung. Und Politik kann und sollte die Unternehmen dabei unterstützen.
Die Bundesregierung überarbeitet gerade ihre Rohstoffstrategie. Der Entwurf liegt NDR Info vor. Aus ihm spricht die Sorge über die Abhängigkeit vom Ausland. Zitat:
Versorgungsrisiken gefährden den sicheren Rohstoffbezug und damit die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands.
Die Bundesregierung will nun den Bergbau im eigenen Land ankurbeln. Quarzsand für die Metallindustrie zum Beispiel oder Steine für die Bauindustrie. Klar ist jedoch, dass Deutschland für den Bau von E-Autos oder Windrädern vermehrt Mineralien wie Kupfer, Kobalt oder Lithium wird importieren müssen. Der aktuelle Entwurf helfe da nicht viel, so Dieter Janicek, Sprecher der Grünen für Industriepolitik.
Und zu sagen, in Deutschland müsste der Bergbau jetzt wieder auf den Weg gebracht werden, das halte ich jetzt auch für verfehlt. Aber wir müssen am Ende eine Kreislaufwirtschaft etablieren, wo möglichst wenig verloren geht. Und da muss die ganze Anstrengung rein.
Wohl wissend, dass die Strategie auf Widerstand stoßen dürfte, will die Große Koalition mehr Aufklärungsarbeit über Rohstoffe leisten. Es gelte, Informationen in allgemeinverständlicher Sprache aufzubereiten und Schulen sowie der breiten Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. So wird in dem Papier in einem mit Ausrufezeichen versehenen Satz gewarnt:
Ohne eine sichere Versorgung mit den dafür benötigten Rohstoffen sind die klimapolitischen Ziele im Bereich Energie und Verkehr nicht zu erreichen.
Das Bundeswirtschaftsministerium erklärt auf Nachfrage, zentrales Ziel der Strategie sei es, eine sichere und wettbewerbsfähige Versorgung für Schlüsseltechnologien wie E-Mobilität und Windkraft sicherzustellen, unter Berücksichtigung von Umwelt- und sozialen Aspekten. Ein Teil der zukünftigen Bedarfe könne durch verbessertes Recycling gesichert werden, heißt es in dem Entwurf. Doch
solange das Recycling nicht entscheidend zur Rohstoffsicherung beitragen kann, müssen die Bedarfe hauptsächlich durch den Bergbau bereitgestellt werden.
Das sei zu unambitioniert, so Janicek. Recycling müsse deutlicher vorangetrieben werden. Auch die Menschenrechte und Umweltstandards müssten verbindlicher verankert werden. Aktuell wird der Entwurf der Rohstoffstrategie zwischen den Ministerien abgestimmt. Die fertige Strategie soll noch in diesem Jahr veröffentlicht werden.
So viel von Elisabeth Weidt. Und wir bleiben beim Thema Rohstoffe. Lithium, damit werden Batterien hergestellt. In Südamerika gibt es die größten Lagerstätten der Welt. Doch hier regt sich Widerstand gegen den Lithiumabbau. An einigen Orten wehren sich indigene Gemeinschaften gegen Abbauprojekte. Denn sie befürchten, dass ihre Brunnen versalzen, wenn für die Lithiumproduktion große Mengen Süßwasser abgepumpt werden. So wie es an einigen Salzseen in Chile und Argentinien schon passiert ist.
Die weiße Ebene leuchtet grell im Sonnenlicht. Der Horizont verschwimmt im flimmernden Dunst und das Atmen fällt schwer. Auf 4000 Metern Seehöhe ist die Luft dünn. Wie zugefroren liegt die Salzpfanne von Salinas Grandes in einer Hochebene in den Anden im Norden von Argentinien. Doch der See wird nicht von Eis, sondern von einer dicken Salzkruste bedeckt. Der Ort gehört uns und er ist etwas Besonderes und er gehört sogar zu den 7 Naturwundern Argentiniens, sagt Eloy Quispe, Präsident einer indigenen Dorfgemeinschaft, die am Rand des Salzsees lebt. Lange hat sich niemand für diesen kargen Winkel des Andenhochlands interessiert, doch das hat sich geändert. Die Salzpfannen der Anden in Chile, in Argentinien und in Bolivien sind die größten Lithiumlagerstätten der Welt. Und Quispe fürchtet, dass auch in Salinas Grandes bald Bergbauunternehmen auftauchen.
Y nosotros acá estamos en contra del litio.
Und wir sind hier gegen Lithiumgewinnung. Diese Natur hat uns Gott geschenkt und unsere Vorfahren haben sie uns hinterlassen, damit wir sie bewahren und der nächsten Generation weitergeben. Denn die Lithiumproduktion zerstört nicht nur die makellos weiße Salzebene, allzu oft bringt sie auch den Wasserhaushalt ganzer Regionen durcheinander. Um das Leichtmetall von anderen Salzen zu trennen, braucht man große Mengen Süßwasser. Dadurch dringt dann Salzwasser in die Süßwasserlagerstätten ein. Das heißt, die Brunnen versalzen. Die Brunnen, die die Indigenen brauchen, um ihre Lamas zu tränken und ihre kleinen Gemüsefelder zu bewässern. Das sieht man am Salzsee von Cauchari, 120 Kilometer westlich von hier. Dort arbeiten schon Bergbaufirmen und deswegen ist der Grundwasserspiegel gesunken. Und deswegen haben sich die indigenen Gemeinschaften in Salinas Grandes geschworen, keinen Lithiumabbau an ihrem Salzsee zuzulassen. Der größte Salzsee der Welt liegt 400 Kilometer weiter nördlich, in Bolivien, der Salar de Uyuni. Er ist größer als ganz Niederbayern und hier wird längst Lithium abgebaut. Chinesische und kanadische Firmen pumpen die Sohle unter der Salzkruste ab und gewinnen daraus den begehrten Rohstoff für Batterien. Hier gibt es kaum Widerstand dagegen. Das Lithium aus dem Salar de Uyuni bedeutet Hoffnung auf Entwicklung für die Provinz Potosí, sagt Marco Pumari, der Präsident des Bürgerkomitees von Potosí. Aber trotzdem gibt es auch hier Streit. Kurz vor den Wahlen in Bolivien hatte Pumari einen Streik ausgerufen und ist selbst in Hungerstreik getreten. Wir protestieren seit einem halben Jahr mit Streiks und Kundgebungen und mit Briefen und Anfragen, aber die Regierung von Evo Morales hat uns nie angehört. Eigentlich sollte hier in Zukunft eine deutsche Firma Lithium abbauen. Die ACI Systems aus der Nähe von Rottweil ist an einem Joint Venture beteiligt. Und die Firma sagt, dank neuer Methoden müsse sie viel weniger in die Umwelt und in den Wasserhaushalt der Region eingreifen. Doch wenige Tage vor seinem Rücktritt hat Ex-Präsident Evo Morales das Gemeinschaftsunternehmen per Federstrich wieder aufgelöst. Wie es weitergeht, ist in den politischen Wirren Boliviens im Moment noch nicht abzusehen.
Ivo Marušík berichtete. In der vergangenen Woche hat er besonders in Deutschland für Schlagzeilen gesorgt, mit der Ankündigung, eine Tesla-Fabrik in Brandenburg aufzubauen. Die Rede ist von Elon Musk. Er gilt als Technikvisionär, der die Fortbewegung der Menschen umkrempeln will. Mit E-Autos, Hyperloop und Expeditionen ins Weltall. Doch Musk ist auch unberechenbar, impulsiv und oft kein guter PR-Frontmann für seine Firmen. Katharina Wilhelm.
Für viele Menschen ist Elon Musk vor allem eines, ein typischer Nerd. Also jemand, der sich vor allem für Technik, Wissenschaft und futuristische Szenarien begeistern kann. Mit seinen Visionen steckt er sein Publikum durchaus an, so wie bei diesem Interview mit einem holländischen Fernsehsender.
What we'd like to do is to establish a city on Mars and help make.
Ich würde gerne auf dem Mars eine Kolonie gründen. Ich will helfen, dass die Menschheit andere Planeten besiedelt. Wenn auf der Erde etwas schief geht, dann geht unser Wissen wenigstens nicht verloren.
Geboren in Südafrika, wandert Elon Musk mit gerade mal 17 Jahren nach Kanada aus. Er studiert Physik und Wirtschaft. Ein Doktorandenprogramm bricht er ab und geht nach Kalifornien ins Silicon Valley. Dort gründet er den Online-Bezahldienst PayPal mit und wird durch den Verkauf mit gerade mal 31 Jahren sehr jung, sehr vermögend. Das Geld hat er gleich weiter investiert.
I thought, okay, I had like $180 million from my.
Mein Anteil am PayPal-Verkauf betrug $180 Millionen. Ich dachte mir, ich investiere die Hälfte davon in neue Firmen, von der anderen ließe sich gut leben. Aber natürlich kam es anders.
Denn Elon Musk träumt davon, die Welt zu verändern und gründete die Weltraumraketenfirma SpaceX. Elon Musk möchte den Menschen Alternativen aufzeigen zu ihrer bisherigen Infrastruktur, wie beispielsweise der Verkehr in Los Angeles, der ihm auf die Nerven geht.
Traffic is soul-destroying. It's like acid on the soul.
Der Verkehr zerstört unsere Seele. Das ist ätzend. Es ist schrecklich. Ich habe hier 16 Jahre lang gelebt und der Verkehr hat sich von der 7. zur 8. Vorstufe zur Hölle entwickelt. Glücklicherweise gibt es jetzt etwas, das unser verdammtes Verkehrsproblem löst.
Something that I think could solve
goddamn traffic problem.
In L.A. ließ Musk einen Tunnel graben, um selbstfahrende Autos mit mehr als 200 Kilometern pro Stunde durchzujagen. Das System steckt noch in der Testphase. Genauso wie der Hyperloop. Dieser wiederum ist ein Tunnel mit einem luftleeren Raum, durch den eine Kapsel regelrecht durchgeschossen werden soll. Der Hyperloop soll in Sekundenschnelle Menschen über weite Strecken transportieren und eine Alternative zu Flugzeugen darstellen. Am Hyperloop will Musk aber kein Geld verdienen. Er stellt die Pläne der Öffentlichkeit zur Verfügung. Geld braucht Musk nämlich nicht. Er gehört zu den 100 reichsten Menschen der Welt. Überraschend ist an Musk vielleicht, dass er, wenn man ihn auf einer Bühne oder im Interview erlebt, sehr unsicher wirkt und wenig Charisma ausstrahlt. Als eigenbrötlerisch und seltsam empfinden ihn nicht wenige Menschen. Unter anderem hat er eine geheime Privatschule gegründet, um seine 5 Söhne unterrichten zu lassen. Reguläre Schulen haben nicht das gemacht, was ich für richtig halte, sagte Musk dazu in einem Interview mit dem chinesischen Fernsehen. Seine Aktivitäten auf Twitter haben ihm schon eine Menge Ärger eingebracht. Einen Rettungsschwimmer, der Musk im Zusammenhang mit dem Drama um einige eingesperrte Jungs in einer Höhle in Thailand kritisierte, wurde von ihm als Pädophile abgestempelt. Wegen Beleidigung muss er sich nun vor Gericht verantworten. Auch die Börsenaufsicht kritisierte Elon Musk, der er unter anderem auf Twitter schrieb, dass er überlege, die Tesla-Aktie von der Börse zu nehmen. Die Aufsicht hatte ihm daraufhin vorgeworfen, irreführende Angaben gemacht zu haben. Kürzlich sagte er, dass er sich von Twitter verabschieden möchte. Nur um wenig später doch wieder auf dem Kurznachrichtendienst aufzutauchen.
Aus Los Angeles war das Katharina Wilhelm. Und das war es auch mal wieder für heute in unserem Podcast. Wie immer bedanke ich mich im Namen des ganzen Teams fürs Zuhören. Mein Name ist Klaus Ulrich. Tschüss und machen Sie es gut.
Das war ein Podcast der DW.